Hallo und herzlich willkommen zur Camperstyle Kaffeepause, deiner kleinen Portion Camping für zwischendurch. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und wir haben ein paar News im Gepäck.
Ja, die sind heute ein bisschen bunt gemischt. Wir konnten uns gar nicht so richtig entscheiden, aber ich glaube, wir werfen mal zumindest einen kleinen Blick auf die Entwicklungen im Fahrzeugmarkt, weil da ja jetzt etliche Hersteller im Sommer schon jetzt vor dem Caravan-Salon ihre neuen Modelle präsentieren und da ist jede Menge aufgelaufen, werden wir gar nicht alles jetzt heute in eine Folge gequetscht bekommen. Aber da haben wir gedacht, nehmen wir euch mal so ein bisschen mit und erzählen euch auch, was da so unsere Einschätzungen sind dazu.
Genau, los geht's aber mit einem ein bisschen anderem Thema. Es gab wieder eine schöne Headline. Wohnmobilkäufer zahlen bald bis zu 3.000 Euro mehr. Camping wird teurer. Neue Regeln der EU. Und ab Juli. Und wenn man da ein bisschen reinguckt, dann ist es letzten Endes, die EU fordert, oder es gibt halt neue Richtlinien, dass bestimmte Assistenzfahrzeuge in Fahrzeugen verbaut werden müssen. Das ist ja nichts Neues im Pkw-Bereich. Und natürlich kommt das entsprechend auch im Wohnmobilbereich. Und die Headline, die ein bisschen reißerisch ist, ne, bis zu 3.000 Euro wird jetzt alles teurer. Ich meine, viele aktuelle Fahrzeuge, die ihr neu kauft, haben schon die meisten Assistenzsysteme drin. Das heißt, da wird erstmal gar nichts teurer. Es kann natürlich sein, wenn ihr eine Ausstattung kauft, die bestimmte Assistenzsysteme nicht drin hat, weil die eben optional sind, dass ihr dann eben mehr Kosten habt. Also ja, es kann schon sein, dass für manche Camper ein Wohnmobil teurer wird. Aber auch da, wenn wir halt von, keine Ahnung, 60, 70, 80, 100.000 Euro reden und das wird 1 oder 2.000 Euro teurer, dann ist das in Relation, also klar sind 1.000, 2.000, 3.000 Euro viel Geld, aber in Relation zu so einem Fahrzeug, was das kostet, sehr überschaubar. Und da die ja meist finanziert oder geleast werden, sollte das, glaube ich, nicht wirklich groß ins Gewicht fallen. Es bringt uns allen Sicherheit, weil die größte Gefahr im Straßenverkehr ist der Mensch. Und Assistenzsysteme helfen uns dabei, quasi ein bisschen weniger Fehler zu machen. Daher eine gute Geschichte. Und aktuell gibt es tatsächlich da noch viele Rabatte, weil aktuell noch Fahrzeuge zugelassen werden können. Und so eine Art Sonderzulassung, die diese Assistenzsysteme noch nicht haben. Das heißt, wer darauf verzichten kann und will und noch ein Schnäppchen machen will, der könnte jetzt tatsächlich Glück haben, dass er da noch Schnäppchen macht, weil eben das für alle Neuzulassungen gilt. Ja, das heißt, wenn jetzt ein Fahrzeug neu zugelassen wird ab Juli, muss es das haben. Und wenn ihr quasi dann so eins ohne die Systeme mit einer Sonderzulassung kriegt, könnt ihr da eventuell Rabatte bekommen. Und auch noch ganz wichtig, für alle Selbstausbauer, die ab Juli ihr Fahrzeug dann zulassen, ihr müsst besonders aufpassen, weil diese Regeln gelten auch für euch. Und wenn ihr jetzt ein altes Fahrzeug umbaut, dann müsst ihr da halt sehr drauf achten. Oft ist es nämlich so, dass bei der Anmeldung oder bei der Zulassung dann das Ganze erstmal wie eine Neuzulassung gilt. Also da müsst ihr euch wirklich schlau machen, euch einen Experten suchen, der euch da helfen kann. Das ist jetzt wirklich nur konjunktiv, weil wir da auch nicht tief in dem Thema drin sind. Aber das könnte ein Stolperstein in Zukunft sein. Vielleicht klärt sich das auch noch, aber so das, was wir jetzt gesehen haben, kann das ein Stolperstein sein für alle Selbstausbauer, die dann ab Juli neu zulassen.
Ja, ich habe zwei Nachrichten aus dem E-Mobility-Bereich von VW mitgebracht. Zum einen gibt es ja von VW den California E-Hybrid. Den finde ich ehrlich gesagt sehr schick. Der gefällt mir richtig gut, viel besser als die normale T-Reihe. Und da gibt es jetzt, oder ja, gibt es einen Facelift. Ich finde das Fahrzeug an sich sehr spannend und ich weiß nicht, ob alle den auf dem Schirm haben. Ist wie gesagt ein Hybrid. Für die normalen Alltagsfahrten kann man halt seine E-Mobilität nutzen. Und dann hat er aber auch einen Allradantrieb für den Kraftstoffbetrieb. Und von daher, ja, finde ich eine coole Sache, so diese Kombination zu haben, gerade auch wenn man irgendwie längere Urlaubsfahrten plant und vielleicht auch mal so ein bisschen abseits der ganz befestigten Wege. Und jetzt gibt's eben die Möglichkeit, den Antriebsakku zu nutzen, zum Beispiel für eine Standklimatisierung, was nicht nur für Camper spannend sein kann, sondern auch für Hundebesitzer und Eltern, die vielleicht mal 5 Minuten oder 10 Minuten im Sommer ihren Nachwuchs oder ihr Tier im Auto lassen müssen, weil es irgendwie auch vielleicht mal gerade nicht anders geht. Aber für Camper eben so für den normalen Campingalltag, wenn es ein bisschen zu heiß wird im Auto. Und dazu ergänzend gibt es eben eine ganz normale kraftstoffbetriebene Standheizung. Ja, das ist so die eine Geschichte. Also moderate Verbesserungen, keine großen Revolutionen, aber doch sehr praktisch. Und die andere Sache, die ich gefunden habe zu VW, da musste ich irgendwie ein bisschen schmunzeln. Es gibt jetzt ein Gute-Nacht-Paket für den ID.Buzz, also für den kleinen E-Camper, den E-Bulli. Und da wurde dann getitelt, also macht dann das Fahrzeug zum flexiblen Camper und dies und jenes. Und dann habe ich mir mal dieses Paket ein bisschen näher angeschaut, was immerhin 2.600 Euro kostet. Und in diesem Gute-Nacht-Paket sind dann halt ein Bettgestell, eine Klappmatratze, ein Scheibenverdunkelungsset, ein Tisch und zwei Stühle und Lüftungsgitter für die vorderen Seitenfenster. Und dann dachte ich so, na ja, so könnte man sich eigentlich auch alles zusammenkaufen, beziehungsweise für den Preis könnte man unter Umständen sich eine richtig gute Campingbox auch kaufen. Ich habe jetzt allerdings noch einen Punkt gefunden, den man jetzt mit einer Campingbox halt nicht so einfach abdecken kann, beziehungsweise zwei. Mit diesem Paket gibt's einen neuen Übernachten-Modus. Der wird dann offenbar mit der aktuellen Software aufgespielt. Und der hält die Innenraumtemperatur bis zu 48 Stunden konstant im Sommer wie im Winter, was ja schon so ein Komfortfeature ist, was ziemlich geil ist, was man vielleicht nicht unbedingt braucht. Aber ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die V2L oder V2L-Funktion. Da kann man dann über einen Adapter bis zu 2000 Watt aus der Antriebsbatterie abzapfen und damit halt Kühlbox und solche Geräte betreiben, die ein bisschen mehr Strom ziehen. Ist natürlich ein Vorteil gegenüber jetzt den normalen Aufbaubatterien, vor allem in so kleineren Campingfahrzeugen. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch wieder, wenn ich da so viel Strom rausziehe für so eine Dauerklimatisierung oder auch für Kühlbox und so weiter, dann weiß ich nicht, wie das sich auf die Reichweite auswirkt, weil ja dann denke ich mal, dass aus derselben Batterie gespeist wird, nämlich aus der Antriebsbatterie. Wie ist da deine Einschätzung?
Also, ja, so wird das sein, ne? Du nimmst halt aus der Antriebsbatterie Strom, das senkt deine Reichweite. Und je nachdem, das spielt im Normalfall keine so große Rolle, wenn es jetzt nicht mega kalt oder mega heiß ist, weil Klimaanlagen und auch, ich weiß nicht genau, wie die Heizung stattfindet, ob es dann über eine Wärmepumpe passiert, also recht effizient ist. Wenn es nur über Elektrizität heizt, dann saugt das schon ganz schön runter. Aber wenn eine Wärmepumpe verbaut ist, das ist ja bei Elektroautos so ein Thema, dann ist das schon recht effizient und sollte nicht so sehr saugen. Aber wenn du natürlich 48 Stunden bei, keine Ahnung, minus 30 Grad übernachtest, dann kann das schon sehr, sehr, sehr deutlich auf deine Reichweite gehen. Ist ja aber, sie sagen es auch, es soll kein Camper werden, sondern nur so eine, wenn du mal irgendwie eine Nacht irgendwo pennen musst, damit das ganz komfortabel ist, da wie sinnvoll das jetzt ist, kann man sich drüber streiten. Die Software-Features sind, glaube ich, ganz geil. Mhm. Die Hardware-Features, naja. wie du es schon eingeschätzt hast, das kann man sicherlich sich auch anders zurechtstückeln. Und das Spannende ist ja mal, die Software-Features, das ist ja quasi im Auto schon drin, man hat es eigentlich schon.
Es wird nur freigeschaltet, ne?
Da kann man sich jetzt schön drüber streiten. Vielleicht kann man das über Software auch selber freischalten. So gedanklich. Aber ja, wie gesagt, das ist schon ganz nett. Ich habe mir den ID.Buzz ja auch noch mal kurz im Rahmen der Fahrzeugsuche angeguckt, aber für uns ist er einfach zu groß. Wir nutzen das viel zu wenig, als dass das sinnvoll ist. Auch wenn ich den süß finde und ich finde die Idee ganz gut. Also wenn du den wirklich als Alltagsfahrzeug nutzt und dann ab und zu mal das brauchst und keine Campingbox hast, dann kann das schon sinnvoll sein. Aber das muss jeder für sich selber gucken und den Hybriden davor, den du genannt hast, dieses Hybride ist ja eigentlich immer nur das Steuerschleichmodell. Ich glaube, so richtig viel Sinn gibt's da ganz selten. Es sei denn, die haben halt wirklich einen großen Akku und können halt wirklich auch längere Strecken mit Akku überbrücken. Aber die sehr viele Hybride, die ich so sehe, haben das, glaube ich, nur um die Leasing und die Steuer zu drücken und sind ansonsten halt einfach Verbrenner mit Steuersparmodell. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, dann habe ich mir noch ein bisschen den die aktuellen Entwicklungen auf dem Wohnwagenmarkt angeguckt. Es kam ja vor einiger Zeit von Börsner die Nachricht, dass die Wohnwagensparte komplett eingestellt wird, weil generell die Zulassungen bei den Wohnwagen ebenso stark zurückgegangen seien. Wir haben jetzt nicht die konkreten Zahlen für Börsner gefunden, ob es da jetzt unternehmensinterne Gründe auch gibt, dass die so wenig verkauft haben oder ob das eher so eine Konzernentscheidung war. Auf jeden Fall haben wir uns ja in einer Folge auch schon mal ausführlich darüber ausgelassen, dass Wohnwagen in den Medien auch immer so ein bisschen als unsexy dargestellt werden und wir das, also ich zumindest, das aber eigentlich für ein sehr cooles Fahrzeug halte nach wie vor. Und ja, und jetzt haben wir eben uns auch mal so ein bisschen, oder ich mir angeguckt, die verschiedenen Wohnwagen-Neuvorstellungen, insbesondere natürlich bei unserem langjährigen Partner Fendt, aber auch bei ein, zwei anderen Herstellern. Und da ist mir aufgefallen, dass ich gar keine klare Tendenz ausmachen kann. Also Fendt hat sehr intensiv sich ja in den letzten Jahren mit dem Thema Einsteigerwohnwagen beschäftigt. Das heißt, es gibt zwei komplett neue Baureihen. Die eine ist sogar eine eigene Marke, das ist der Next. Da gibt es mittlerweile zwei Modelle in dieser Baureihe, ist ausgekoppelt aus den normalen Baureihen bei Fendt. Und da gibt es den 380 und den 381 mittlerweile, hatten wir euch beide auch schon im Rahmen unserer Messeberichterstattungen vom Caravansalon und der CMT vorgestellt ausführlich. Der 380er ist für Einzelpersonen und Paare, der 381er für Familien. Und ist eben sehr leichter und auch relativ günstiger Einsteigerwohnwagen, der auch von E-Fahrzeugen gezogen werden kann. Und dann habe ich zeitgleich noch die Baureihe Apero, die auch sich insbesondere an Einsteiger richtet, die es mittlerweile jetzt auch schon ein paar Jahre gibt. Wir haben selber auch einen, weil der uns sehr gut gefällt vom Innendesign. Der ist sehr schlicht und sehr modern. Und da wird jetzt auch immer wieder ein neues Modell aufgelegt. Und also so bei Fendt jetzt irgendwie gerade die Entwicklung auch in den Einsteigerbereich rein, in die günstigeren Baureihen, was vorher ja bei denen gar nicht so auf dem Zettel war. Gleichzeitig werden aber auch die großen, sehr komfortablen Fahrzeuge weiter ausdifferenziert, wie zum Beispiel Tendenza, Diamant und so weiter. Und jetzt habe ich mal bei den Mitbewerbern von Fendt mich so ein bisschen umgeguckt. Da ist ja in erster Linie Tabard, was sich auch so im Premium-Segment bewegt. Und habe gesehen, dass sie jetzt den Vivaldi wiederbelebt haben sozusagen. Der ist, ich weiß nicht mehr genau, wann diese Baureihe ausgelaufen war. Ich meine, irgendwann zwischen 21, 22 die Ecke, wurde dann durch eine andere Baureihe ersetzt. Pantiga hieß die. Und auf einmal kommt der Vivaldi jetzt wieder zurück. Und ja, Premium-Caravan. Ein sehr gediegenes Design auch. Also bleibt in der Komfort-Luxus-Klasse auf jeden Fall, die man halt auch von Tabard so kennt in dem Preissegment. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, man kann eigentlich gar nicht genau herausfinden, ob sich die Fahrzeughersteller jetzt eher in Richtung günstige Fahrzeuge entwickeln oder ob die hochpreisigen immer weiterentwickeln, weil bei Fendt war ja auf der letzten Pressekonferenz die Ansage, dass es insgesamt weniger Fahrzeuge verkauft wurden, aber im hochpreisigen Segment mindestens gleichbleibend, ich meine sogar mit einer steigenden Tendenz. Und ich habe mich dann gefragt, so ob das allgemein so ist, dass die Leute, die halt viel Geld in der Tasche haben, trotzdem weiter viel Geld ausgeben und eher so der Mittelbau vielleicht so ein bisschen wegfällt. Und da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, jetzt nicht nur im Hinblick auf Wohnwagen, sondern generell bei Fahrzeugen.
Das ist also gerade für Wohnwagen schwierig für mich, weil mich diese Welt wenig interessiert, auch wenn wir ein Campingmagazin haben, aber es ist einfach nicht meine Reiseform. Und da kann ich ja was zu sagen. So grundlegende Gedanken, also wir haben ja zum einen die Schicht der Menschen, die sich ohne Probleme teure Fahrzeuge leisten können. Die gibt's wahrscheinlich genauso im Wohnmobil wie im Wohnwagensektor. Die wird's auch immer geben. Und die, ich weiß nicht, ob die immer größer wird, aber die bleibt einfach bestehen. Und was wir in Deutschland, wenn wir uns so ein bisschen die Einkommensstruktur angucken, sehen, dass wir dann auf der gegenüberliegenden Seite die Menschen haben, die nicht so viel verdienen und die auch entsprechend sich vielleicht weniger leisten können. Und dieser Gap wird größer. Und vielleicht verschwindet da auch dazwischen ein Bereich von Menschen, die sich noch was leisten können. Aber das ist einfach Spekulation, weil ich die Zahlen dazu einfach nicht genau kenne. Mhm. Und wir haben ja auch das Thema, gerade im Einsteigerbereich ist sicherlich das Gewichtsthema relevant, weil wir ja kleinere Fahrzeuge auch dann häufig haben, die halt günstiger sind in der Anschaffung, die dann auch nicht so viel ziehen können. Wir haben zum Teil auch das Thema Elektroauto, was ziemlich stark kommt, also in Relation und auch ein Gewichtsthema mit sich bringt. Ja, weil da kann ich halt keinen 2 Tonnen Wohnwagen mehr ziehen, sondern bin auf kleine Modelle angewiesen. Und die Bewegung gibt's ja beim Next zum Beispiel und auch bei anderen Herstellern. Aber wie sich das jetzt alles im Großen und Ganzen entwickelt, also, und wir haben vielleicht noch den Kastenwagen, der natürlich auch sehr viel weggeschnitten hat, ne, weil er zum Teil sehr preisig günstig ist und eben andere Vorteile mitbringt. Aber das sind alles potenzielle Themen, die ich halt sehe, die das irgendwie vorangebracht haben. Aber was davon jetzt ganz konkret, wie es sich im Wohnwagenmarkt quasi auswirkt, das kann ich schwer sagen. Ja, und an der Stelle endet leider diese Podcast-Episode, denn Neil und ich wurden zuerst unterbrochen in unserer Aufnahme, weil unsere Podcast-Software einfach nicht mehr funktioniert hat. Und wir haben dann entschieden, naja, machen wir später, weil ich wollte sowieso nach der Aufnahme nach Prag fahren. Hier ist eine Konferenz von Google, auf der ich bin. Und Nele hatte auch noch was zu erledigen und wir wollten es später aufnehmen. Und aus dem später wurde dann nichts, weil ich bin nach Prag gefahren und habe dann nach 1,5 Stunden Fahrt festgestellt, ich habe meinen Laptop zu Hause vergessen. Und Nele hatte noch einen familiären Notfall, um den sie sich kümmern musste. Und ja, jetzt ist es abends am Aufnahmetag und ich habe mir jetzt mit dem Handy ein kleines Aufnahmestudio improvisiert, um zumindest für euch den Abspann aufnehmen zu können. Und ja, sorry, war eine etwas kürzere Folge, sollte eigentlich noch ein paar Dinge drin sein, über die wir sprechen wollten. Das machen wir dann einfach nächste Woche. Gerade ist ja ganz spannend, weil viele Hersteller ihre neuen Modelle so langsam vorstellen. Ja, sorry dafür. Wir hören uns am Samstag erstmal ganz normal mit der nächsten Folge und dann nächsten Mittwoch hoffentlich wieder mit einer Kaffeepause, weil ich reise am Donnerstag schon wieder zurück und dann, am Mittwoch sogar, und dann kann es wieder weitergehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.